Hebräer Kapitel 6, es geht um die Verse 11 bis 20 dort. Der Schreiber hat hier eine Einlage eingebracht seit Kapitel 5. Er hat von der Erhabenheit des Sohnes Gottes gesprochen im Evangelium, in der neuen Heilsordnung. Jesus Christus ist es, der uns Gottes Wort bringt, und dieses Wort ist höher zu stellen, wichtiger zu achten, denn das Wort des Alten Testamentes, das ja nur wegbereitend war für diese Botschaft, die uns der Sohn Gottes gebracht hat. Aber er ist nicht nur Überbringer der Botschaft Gottes, er ist auch hoher Priester. Durch ihn kommen wir wirklich zu Gott, werden wir mit ihm versöhnt. Aber er hält dann inne und merkt, dass er hier etwas einlegen muss, um seine Leser seelsorgerlich anzusprechen, bevor er weitere Ausführungen macht. Da spricht er über die Trägheit der Gemeinde, an die er schreibt, der Christen. Sie sind träge geworden, das heißt, sie haben das Auge weggenommen von Jesus Christus und andere Dinge sind ihnen wichtiger geworden. Interessant ist, was das war. Das war ein Gottesdienst, der irgendwie interessanter zu sein schien, denn die Sache mit Jesus. Für manche ist die Sache mit Jesus zu nüchtern, zu einfach, zu langweilig. Sie möchten schon mit Gott etwas zu tun haben, aber sie interessiert eher etwas, das den fünf Sinnen entgegenkommt. Sie möchten etwas sehen, etwas hören, eventuell auch etwas riechen, etwas vernehmen, etwas verspüren. Das ist auch die Sucht unserer Zeit. Sie ist fleischlich, das heißt weltlich, diesseitig, leiblich orientiert. Die fünf Sinne sind das große Wichtige. Man will dort erleben. Das kann man auch im Christentum. Es gibt ein Christentum, das ausgerichtet ist auf die fünf Sinne. Und nun muss der Schreiber sagen, das ist nicht echtes Christentum. Dazu hat Gott uns nicht Jesus geschickt. Wir leben in einer Welt mit unseren fünf Sinnen. Und diese Welt hat Gott geschaffen, zusammen mit den fünf Sinnen. Aber die Sache mit Gott ist eine geistliche Angelegenheit. Und diese Angelegenheit ist geistlich, weil sie mit dem Glauben zu tun hat und mit der Liebe und mit der Hoffnung. Und er zeigt, dass die Christen, an die er schreibt, ihr Augenmerk weggezogen hatten von Jesus Christus und anderes wurde ihnen dort wichtiger. Das rügt er. Er sagt, so könnt ihr nicht für andere ein Segen sein. Ihr solltet bereits solche sein, die anderen helfen könnten, aber ihr seid nicht imstande. Ihr seid geistlich träge geworden. In unserem Abschnitt, nachdem er nun gezeigt hat, wie es mit der Trägheit ist, zeigt er, wie sie behoben werden kann, wie sie überwunden werden kann. Und das ist wichtig. Gestern Abend haben wir uns über den Dienst unterhalten. Und Gott ist nicht ungerecht, solchen Dienst sei er noch so klein, zu übersehen oder gar zu vergessen. Er merkt sich alles. Aber es könnte sein, dass wir heute Morgen eine ganze Menge da haben, die nicht imstande sind, dem Herrn zu dienen, weil sie geistlich träge geworden waren. Ich weiß nicht, wie ihr Zustand ist. Ich möchte wieder heute Morgen jeden ansprechen. Die Mut brauchen, die Mut haben. Ich möchte jedem von uns heute Morgen Mut machen. Denn wir alle, ob wir Mut haben oder nicht. Wenn wir Mut haben, muss dieser Mut getragen werden, erneuert werden. Und wenn wir ihn verloren haben, darf er erneuert werden, darf er wieder entstehen. Ich hoffe, dass die Worte heute Morgen dazu beitragen, dass das geschieht. Also, der Schreiber will hier die Trägheit seiner Leser überwinden. Und wie tut er das? Er weist in die Zukunft hinein, auf die Hoffnung des Christen. Die hält er dem Leser vor Augen. Er hat zurückgeblickt, indem er auf Jesus hinwies, der gekommen ist, der uns das Wort Gottes brachte, der uns sein Leben gelassen hat. Er hat in die Gegenwart hingewiesen. Er hat gezeigt, dass Jesus Christus heute für uns beim Vater gerade steht. Er bürgt für uns. Jetzt weist er in die Zukunft hinein. Wie tut er das? Er tut das auf zweierlei Art und Weise. In den Versen 11 und 12, die ich gleich wieder lesen will, weist er auf die Verantwortung des Gläubigen hin. Und in den Versen 13 bis 20, das ist der größere Abschnitt, weist er auf die Verheißung Gottes hin. Es ist sehr interessant, dass gerade diese zwei Aspekte vom Schreiber gewählt werden. Paulus sagt einmal, die Sache mit Gott, das Evangelium, hat zwei Seiten, zwei Siegel. Wer den Namen Christi bekennt, der weiche von Ungerechtigkeit. Auf der anderen Seite, der Herr kennt die, die sein Eigentum sind. In der Bibel haben wir immer diese zwei Seiten. Die Verantwortung des Menschen gegenüber Gott und die Treue Gottes gegenüber dem Menschen. Die Treue Gottes ist allerdings das Erste. Und daraufhin dürfen wir antworten in unserer Verantwortung. Warum ist das so? Es gibt Theologen, die wollen uns sagen, dass wir eher Bestimmte sind, das heißt, wir sind eigentlich wie eine Maschine in der Hand Gottes, die er steuert. So ist es nicht. Die Tiere, die werden mit einem internen Mechanismus gesteuert, den wir Instinkt nennen. Sie haben einen kleinen Spielraum von Entscheidungsmöglichkeit, aber der ist sehr klein. Das andere, das Gott geschaffen hat, wenn es motorisch ist, wenn es wächst, wenn es sich bewegen kann, wenn es ein tierisches Wesen ist, das ist etwas, das fast von selbst vorwärts geht, beziehungsweise dann auch überwunden wird. Aber der Mensch ist ein Unikum in der Schöpfung Gottes. Er ist im Bilde Gottes geschaffen. Er ist wie Gott. Er denkt, wie Gott denkt. Er spricht, wie Gott spricht. Er handelt auf Information hin. Er ist anders als die Tiere. Der Mensch handelt in Verantwortung. Aber er ist nicht der Erste, der handelt. Er darf sich nicht überheben. Er ist nicht Gott. Es ist ein Gott über ihm. Dieser Gott hat ihn geschaffen. Dieser Gott hat ihn angesprochen, im Garten Eden ihn gesegnet. Er hat ihm Aufträge gegeben. Und nun darf der Mensch in Verantwortung und aus Dankbarkeit antworten. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen, aber wir sind nur ein Bild, ein kleines Bild. Wir antworten auf Gott, aber wir tun das in Verantwortung. Und so ist es auch im Evangelium. Das Evangelium bringt es dazu, dass ein Mensch neu gestaltet wird in das Bild Gottes. Denn durch den Sündenfall war dieses Bild ja zerstört im Menschen. Er war nicht mehr ganz wie Gott. Er liebte nicht mehr. Er war nicht heilig. Er wurde sündig, verbrecherisch und Blutvergießen und Hass und Spaltung, das ist die Geschichte der Menschheit. Ab und zu gibt es Pausen, wie wir sie jetzt erleben. Und doch, auch in der heutigen Zeit, gibt es immer noch Krieg und Spannung zwischen den Völkern. Wir kommen nie so richtig zur Ruhe, wegen unserer Sündhaftigkeit. Aber Jesus ist gekommen, damit wir mit unserem Schöpfer versöhnt würden und miteinander. Und wo Evangelium ist, das heißt, wo die Botschaft von Jesus Christus nicht nur gehört wird und so damit gespielt wird oder Theater getrieben wird, sondern wo sie wirklich zu Herzen genommen wird und man vertraut persönlich auf einen richtigen, lebendigen Jesus Christus, dort geschieht etwas im Leben eines Menschen. Der Heilige Geist Gottes zieht ein, was im Alten Testament noch eine Frage war beim König Salomo, das wird jetzt Wirklichkeit. Wird Gott denn unter Menschen wohnen? In Menschen? Ja, sagt das Evangelium im Neuen Testament. Gott kommt zum Menschen und macht Wohnung im Menschen. Und das ist der große Unterschied. Jetzt ist der Mensch wieder ein Geheilter, innerlich. Äußerlich noch nicht, das ist klar. Äußerlich ist er noch ein Gefallener und lebt in einer gebrochenen Schöpfung. Aber von innen her darf schon vieles anders werden. Davon spricht der Schreiber hier. Er weist zuerst hin auf die Verantwortung des Gläubigen, weil er ja von Trägheit gesprochen hat. Er ruft sie auf, fordert sie auf. Und dann macht er dem Leser Mut, indem er auf die Verheißung Gottes hinweist. Gott hat versprochen, uns durchzubringen durch eine Welt, die von Schwierigkeiten gefüllt ist. Der Christ darf hier sicher seinen Weg gehen an der Hand Gottes. Das ist gute Nachricht. Lesen wir noch einmal zuerst die Verse 11 und 12 noch einmal. Wir begehren aber, der Schreiber und seine Kollegen, beziehungsweise einer, wenn es nur einer war, wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Fleiß erweise hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende, damit ihr nicht träge werdet, Nachahmer aber derer, die durch Glauben und Langmut die Verheißungen erben. Der Schreiber meldet ein Begehren. Sein Begehren ist, dass seine Leser Fleiß an den Tag legen. Sind sie fleißig? Oder sind sie träge? Wie wichtig ist ihnen Jesus? Ich hatte einen Professor, der sagte, in jener Zeit war das vielleicht noch etwas anders, aber er sagte, wenn Sie einen jungen Mann sehen, der sehr, sehr schnell fährt, dann können Sie wissen, er ist entweder verliebt oder verrückt. Vielleicht trifft das heute auch noch zu, ich weiß nicht. Da treibt ihn etwas. Wenn man gelassen ist, die Sinne beherrschen einen, dann nimmt man Acht auf die Umgebung, auf die anderen Autos und so weiter, auf die Regel, auf sich selbst, auf die Insassen, wenn noch andere da sind im Auto. Aber wenn man mit einmal einiges außer Acht lässt, dann muss etwas einen treiben oder man hat etwas von den Schrauben oder was immer noch dazu gehört verloren. Paulus sagt einmal, wenn es so aussieht, dass wir von Sinnen sind, dann ist es wegen Jesus. Er ist nie von Sinnen, auch nicht, wenn er vor Agrippa, dem König, sein Zeugnis ablegt und der König antwortet, Paulus, du bist rasend. Nein, sagt Paulus, Ich bin vollkommen bei meinen Sinnen. Ich weiß genau, was ich sage. Ich rede überlegte Worte, die kommen nicht nur spontan von mir. Ich weiß, was ich sage. Aber er hätte sagen können, ich liebe meinen Herrn. Er hat sein Leben für mich gelassen. Und ich schulde ihm meine Liebe. Und ich liebe ihn auch wirklich. Und diese Liebe treibt mich, so schreibt er an die Korinther. Die Liebe Christi treibt uns. Und da kann es manchmal so scheinen, als ob man von Sinnen ist. Diese Frage bewegt mich. Dieses Treiben, dieser Fleiß. Werden Sie getrieben? Lieben Sie Jesus Christus? Was ist wichtig? Es gibt Christen, für die ist der Kaugummi wichtig, noch während des Gottesdienstes. Es gibt Christen, für die sind die Leute nebenan wichtig. Es gibt Leute, für die ist der Alltag wichtig. Sie sitzen hier, aber sie sind in der Woche. Die Gedanken sind in der Woche. Jesus hat einmal gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem sagte er das? Leute, die in seiner Gegenwart waren. Offenbar gab es Leute, die keine Ohren hatten, aber dabei waren. Es gibt Leute, die gehen in die Kirche, die kommen vielleicht in eine Predigt, aber sie haben keine Ohren. Ja, dieses Ohr haben sie schon. Aber innerlich hören sie gar nicht, was Gott da zu sagen hat. Ihre Gedanken sind ganz anderswo, sie vernehmen nichts. Und dann sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. Offenbar gibt es eine zweite Gruppe. Menschen, die zwar Ohren haben, aber immer noch nicht hören. Die vernehmen vielleicht so etwas, ah ja, da wird schon gesprochen und ab und zu schauen sie hin. Aber sie hören nicht, sie vernehmen nicht. Und da gibt es Menschen, Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die hören, die merken, was gesagt wird. Die sind dabei. Der Schreiber hier sagt, ich schreibe euch etwas und ich hoffe, sie sind dabei. Ich hoffe, sie nehmen zu Herzen, was da geschrieben ist. Dies ist Ewigkeitsangelegenheit. Hier geht es um ewiges Leben oder ewigen Tod. Wo sind meine Gedanken? Wo ist mein Herz? Wo kommen meine Gedanken zur Ruhe? Das heißt, was interessiert mich? Das ist die große Frage des Lebens, jeden Tag. Was bannt mich? Was zieht mich vom Hocker? Ist es Jesus? Oder ist es etwas anderes? Zwar religiös, aber nicht Jesus. Fleiß, aber mit Jesus im Blickfeld. Das ist das Anliegen des Schreibers. Er spricht in den ersten 10 Kapiteln, und da sind wir hier in Kapitel 6, von der Erhabenheit des Sohnes Gottes. Und in Kapitel 12, nachdem er in Kapitel 11 noch andere Zeugen herbeigeführt hat, aus dem Alten Testament, kommt er zurück zum Thema Wegschauen von allem anderen, hinschauen zu Jesus und den Blick dort haften lassen, bei Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dem wollen wir nachlaufen. Der Psalmist sagt schon im Alten Testament, ich will laufen den Weg deiner Zeugnisse. Es gilt, Fleiß an den Tag zu legen. Im Buche Esther heißt es, die Sache des Königs hat Eile. In Nordindien gab es mal eine Brücke, an die jemand ein Wort, so ein Motto angebracht hatte. Diese Welt, das Leben in dieser Welt, ist wie eine Brücke. Gehen Sie hinüber, bauen Sie aber nicht Ihr Haus darauf. Richten wir uns nicht ein in dieser Welt. Fleiß an den Tag legen. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise oder erweise. Denselben Fleiß. Keiner soll da sein, der träge ist. Einer soll nach dem anderen schauen. Und der Seelsorger dieser Christen, der hier schreibt, dem liegt es daran, dass keiner zurückbleibt, dass keiner hinten bleibt, dass alle zusammen mitgehen. Nicht nur ich persönlich soll fleißig sein, sondern meine Augen sollen auf meinen Bruder schauen, meine Schwester. Ich soll sie mitnehmen, animieren. Ich darf auch einmal anhalten und fragen, wie geht's? Komm, wollen wir mitgehen? Wollen wir zusammengehen? Wollen wir zusammen beten? Wollen wir das Wort lesen? Komm, wollen wir zusammen fleißig sein? Er will, dass die Gemeinde Jesu zusammenmarschiert, wie eine Armee, Schritt hält. Nicht, dass einige dort weit hinten bleiben und dann angefochten werden vom Feind. Denselben Fleiß erweise hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung. Hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung. Wer träge ist, wer sich Jesus nicht anschaut, der kann innerlich versagen. Bei dem ist die Hoffnung dann nicht mehr so stark. Aber wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir uns heute Morgen Zeit genommen haben, uns mit seinem Wort zu befassen, wir haben es genossen, gegessen, geschmeckt, wir haben es gekostet, verdaut, dann haben wir Hoffnung. Wie süß ist nicht Gottes Wort? Wie schön ist es nicht, morgens den Tag mit Gott zu beginnen, mit seinem Wort. Pfarrer Wilhelm Busch sagt, manchmal, wenn er morgens aus dem Bett steigt, dann setzt er sich auf die Bettkante und sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Sofort mit Jesus, das ist der erste Gedanke. Und dann nicht allzu viel tun, bis man sich ein Wort Gottes vor die Augen geführt hat. Entweder im Gedächtnis oder auf dem Papier. Man beginnt damit, dass man den Grund seiner Hoffnung wieder vor Augen führt. Jesus Christus, sein Wort. Wenn man aber träge wird, dann werden einem natürlich andere Dinge wichtiger, die einen geradezu bannen können. Paulus oder der Schreiber sagt hier, legt Fleiß an den Tag, damit die Hoffnung eine volle Gewissheit werden kann, damit man fest wird in der Gewissheit, Jesus kommt und ich werde dabei sein. Bis zum Ende. Der, der bis zur Linie läuft, der kommt an, nicht der, der beim Schuss anfängt. Es gibt Läufer, die bleiben unterwegs liegen. Es gibt Rennautos, die kommen nicht an. Es kommt in einem Rennen darauf an, dass man über die Linie kommt. Hier läuft nicht einer gegen den anderen, hier läuft jeder gegen sich selbst. Jeder ist sein eigener Rivale, sein eigenes Gegenüber. Wir laufen, damit wir über die Grenze kommen, über die Linie. Bis zum Ende die Hoffnung bewahren. Daraufhin wollen wir laufen. An diesem Tag, heute, morgen, bis Jesus uns abholt. Damit ihr nicht träge wäret, nicht noch einmal träge werdet. Aufschauen zu Jesus, den Blick dabei haften lassen, damit es nicht wieder vorkommt, dass wir müde werden, träge werden, uns bannen lassen von dem, das eigentlich nicht durchhilft. Nachahme aber derer, die durch Glauben und Langmut die Verheißungen erben. Wir haben eine Verheißung, aber es gilt, diese Verheißung zu erben. Wenn jemand weiß, es steht ein Erbe in Aussicht, dann ist das geradezu eine Verheißung, eine Aussicht. Aber es ist noch keine Wirklichkeit. Er muss warten, bis es soweit ist. Wir sind noch nicht so weit. Die Verheißung haben wir, aber das Erbe haben wir noch nicht. Jesus haben wir, aber das Leben in dieser Welt ist noch ein Leben in Niedrigkeit. Die Herrlichkeit des Evangeliums, die Herrlichkeit des Glaubens an Jesus Christus, die steht noch aus. Und das ist unser Erbe. Eines Tages werden wir ganz verändert werden. Nicht nur innerlich. Wir werden auch äußerlich anders werden. Die Schrift sagt, wir werden herrlich werden. Und wir treten in einen Raum, der nur herrlich sein wird. Glanzvoll, schön, überaus schön, unvorstellbar schön. Dort, wo Gott wohnt. Wir werden dann in seiner sichtbaren Gegenwart sein. Das ist unsere Aussicht. Aber hier gilt es, Glaube und Langmut zu bewahren. Es braucht langen Mut, nicht wahr? Obwohl das nicht gerade die Bedeutung dieses Wortes ist, aber man kann das so sagen. Langmut, Geduld, es braucht Glauben, es braucht Vertrauen. Glauben ist nicht nur das, was man glaubt. Heute, wenn man das Wort Glaube hört, dann denkt man an etwas, das man hat und das man weitergeben sollte und so weiter. Das ist eigentlich nicht so ganz biblisch. Das Wort Glaube ist ein Tätigkeitswort, etwas, das man tut. Mein Vertrauen ist es. Man könnte hier viel besser übersetzen oft Vertrauen. Der Schreiber sagt dann auch später, werft euer Vertrauen nicht weg. Wir sollten Nachahmer werden, derer, die durch Glauben und Langmut die Verheißungen erben. Wenn er vorher gesagt hat, jeder denselben Fleiß an den Tag legen, dann sagt er jetzt, dass wir uns Leitbilder nehmen sollen an anderen, die vor uns gegangen sind oder jetzt vor uns hergehen. Wenn Sie nicht träge sein wollen, dann sollten Sie sich mit dem Wort Gottes abgeben. Sie sollten Ihre Sünden bekennen. Sie sollten beten zu Jesus Christus. Sie sollten sich Jesus anschauen. Aber es gibt noch eine andere Hilfe. Kennen Sie Menschen, von denen Sie sagen können, das sind nun Menschen, die wirklich mit Gott rechnen. Das sind Menschen, die sind wirklich von Jesus erfasst. Da sind Menschen, die sind schon von Jesus verändert worden. So möchte ich auch sein. Schauen sich diese Leute an und wenn möglich, haben Sie mit diesen Menschen zu tun? Stellen Sie ihnen Fragen. Beten Sie mit ihnen. Suchen Sie ihre Gemeinschaft. Lassen Sie sich anleiten, anführen von solchen Leuten. Suchen Sie die richtigen Einflüsse in Ihrem Leben. Wenn Sie solche nicht finden, dann fragen Sie sich, ob es nicht Bücher gibt, die Sie lesen könnten. Das ist sehr, sehr wertvoll, eine gute Biografie. Lassen Sie sich da helfen. Heute, also am heutigen Tag, gibt es einen Büchertisch. Da gibt es vielleicht Biografien, die Sie sich anschauen können. Nehmen Sie die mit und lassen Sie sich anspornen von denen, die uns vorangegangen sind oder uns heute noch vorangehen. Leitbilder, Vorbilder. Die Schrift legt großen Wert darauf, dass wir solche haben und diese nachahmen. Paulus machte sich selbst zum Vorbild. Er sagt, schaut, wie ich das mache, und dann tut es auch so. Zwei Studenten kamen einmal zu mir und sagten, wir möchten einmal zusehen, wie Sie stille Zeit machen. Dürfen wir das? Und dann erschienen sie einmal frühmorgens bei mir und wollten wissen, wie ich stille Zeit mache. Ich weiß nicht, ob es jetzt morgens war oder wann, aber ich musste dann meine stille Zeit machen. Und dann wollten sie wissen, wie das aussah. Dieses Bedürfnis bei Studenten zu wissen, wie der Professor wirklich Jesus nachfolgt, nicht nur, was er dann in Vorlesungen sagt, das habe ich mit großem Interesse festgestellt. Die wollten nicht nur einen Professor haben, der ihnen da was sagte. Die wollten wissen, wie lebt er das, was er sagt. Das ist unser Bedürfnis. Jeder Hirte in der Gemeinde sollte so ein Beispiel, ein Vorbild sein. Dem anderen, für andere, ob wir Eltern sind, ältere Geschwister in der Familie oder einfach Vorbilder als Christen in der Gemeinde oder im Kreis. Gott mache uns solche, die selbst mit Jesus stark geworden sind und die anderen helfen können und ihnen den Weg zeigen können. In den weiteren Versen, ich habe jetzt nicht die Zeit, sie ganz auszuführen, aber ich will auf einiges hinweisen. In den Versen 13 bis 20 hält der Schreiber dem Leser die Verheißungen Gottes vor. Er hat eben auf die Verantwortung des Christen hingewiesen. Seht dazu, dass ihr fleißig seid. Nehmt die Hilfen in Anspruch, die da sind. Aber jetzt weist er auf eine Hilfe hin, und die ist die Verheißung Gottes. Immer wieder auf die Verheißung schauen, immer auf den schauen, der die Verheißung gegeben hat. Diese Verheißung, sagt der Schreiber, ist von einem Eid sogar begleitet. Eine Verheißung, er spricht von Verheißungen, eine Verheißung, die uns von dem sagt, dass Gott für seine Kinder in Aussicht hat, die finden wir im Alten Testament in 1. Mose 12, wo Gott den Abraham, den bekannten Mann des Glaubens in der Bibel, wo Gott ihm eine Verheißung gibt, wo er ihn ruft. Er sagt, komm, komm aus deinem Lande, aus deinem Volk und komm, ich werde dir ein Land zeigen, das, wo du wohnen sollst. Und durch dich werde ich alle Völker segnen. Ich werde dich segnen und sei du ein Segen. Und da beginnt mit Abraham eine Linie, die bis zu Jesus führt, sagt uns die Bibel. Und dieser Schreiber macht nun aufmerksam auf jene Verheißung. Und er sagt, als Gott dem Abraham versprach, einen großen Segen in Form einer Person in die Welt zu bringen, der das Heil bringen sollte für alle Völker, dann hat er nicht nur angekündigt, sondern hat geschworen, zweimal also die Sache sicher gemacht. Gott kann nicht lügen. Es hätte genügt, wenn er einfach gesprochen hätte. Er selbst lügt nie, er kann nicht lügen. Gott kann nicht sündigen, aber er weiß, dass wir so schwach sind im Vertrauen. Und dann hat er sich die Mühe gegeben, um mir entgegenzukommen und hat noch geschworen. In Vers 16 sagt er, bei Menschen ist das so, die legen Wert auf einen Eid. Nun, wenn man Wert legt auf einen Eid, Gott hat geschworen. Da heißt es in Vers 13, denn als Gott Abraham Verheißung gab, schwur er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst und sagte, wahrlich. Er hat also bestätigt, Amen. Wir sagen mit demselben Wort, wir sprechen es anders aus, Amen sagen wir. Dieses Wort Amen ist für uns heute so eine schnell gesagte Vokabel geworden. Aber in der Bibel ist das wie ein Schwur, ein Eid. Das ist etwas ungeheuer Starkes. Das ist eine Bestätigung dessen, was gesagt wird. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann sollten wir stillstehen im Lesen und uns fragen,
Warum ist das so wichtig? Wahrlich, Amen. Jetzt will der himmlische Gott, der Schöpfer Himmel und der Erde, die Aufmerksamkeit eines Menschenkindes auf sich ziehen. Pass auf, jetzt merk einmal, alles stillstehen lassen. Hier ist etwas Wichtiges, nimm dies zu Herzen. Hier ist Leben und Tod auf dem Spiel. Verheißung. Gott liebt uns. In seiner großen Gnade kommt er unserer Hilflosigkeit, unserer Schwachheit zu glauben entgegen und sagt, mein lieber Mensch, es ist wahr, ich will dich durchbringen. Ich habe eine Zukunft für dich. Das ist das Thema des Tages. Wir haben eine Zukunft. Die Zukunft ist für uns offen. Vor Jahren habe ich mal einen Vortrag in die Hand bekommen, als ich noch bei der Bruderhilfe versichert war. Da hatte wohl ein Professor einmal eine sehr interessante Ansprache gehalten bei einer Versammlung der Versicherten. Und dann hat er einen sehr interessanten Vergleich gezogen vom Straßenverkehr her auf zwei Gruppen von Menschen unter der ganzen Menschheit. Er sagt, die ganzen Völker in dieser Welt sind aufzuteilen oder waren einmal aufzuteilen vor Jahren in zwei Gruppen. In der einen Gruppe war das Leben ganz geregelt, umzäunt. Wenn man aß, dann tat man das so. Wenn man aufs Feld ging, dann tat man das so. Wenn man zum Gottesdienst ging, dann tat man das so. Und das blieb so. Sodass nach 1000 oder 2000 Jahren man immer noch mit demselben Pflug gepflügt hat. Alles war statisch, geregelt. Es war Gesetz und blieb so. Sitte blieb Sitte. Da gab es aber ein Volk, das hatte auch Sitten, das stimmt, aber da war die Straße offen, die war nicht blockiert. Da fuhr man weiter, da war eine Zukunft. Straße wieder frei. Wir kennen das, wir Autofahrer. Da ist manchmal etwas blockiert, die Straße wird verengt. Oder es ist sogar ein Stoppschild oder eine Polizei da oder ein Unfall. Alles zu. Alles kommt zum Stillstand. Aber wenn das Hindernis vorbei ist, dann kann man vielleicht lesen, Straße wieder frei, Straße offen, offene Fahrt. So war das in Israel. Israel kannte die Prophetie, die kein anderes Volk auf der ganzen Erde kannte. In Israel gab es den lebendigen Gott. Und der lebendige Gott hatte Propheten gerufen. Und diese Propheten ließen sagen, es kommt etwas. Die Zeit wird anders sein. Und so lernte der Jude, umzugehen mit dem Gedanken, es kann etwas anders werden. Es muss nicht so bleiben. Wissen Sie, dass wir hier im Westen von dem Gedanken leben. Wir lassen uns nicht mehr bestimmen von dem bisherigen. Wir wissen, wir können die Sache anders machen. Das ist nicht von ungefähr. Dieser Gedanke kommt aus der Bibel. Nicht von irgendeinem Geschäftstüchtigen, der so einen Kurs gehalten hat. Dass die Straße frei ist, dass es eine Zukunft gibt, das kommt vom Himmel. Gott sagt den Menschen, es gibt eine Hoffnung. Und das bestätigt er mit einem Eid. Und wir dürfen gezogen werden von dieser Hoffnung. Ist das nicht herrlich? Wir haben einen Gott, der in Jesus Christus dann auch diese Verheißung eingehalten hat. Und so sagt Paulus, Jesus Christus ist der Beweis dafür, dass Gott sein Wort hält. Und jetzt sagt der Schreiber hier, bleiben wir dabei, hoffen wir, jetzt durchhalten, Jetzt scheint die Straße manchmal gesperrt zu sein. Es scheint Hindernisse zu geben. Aber wir wissen, der Morgen kommt immer. Die Nacht mag dunkel sein. Aber der Morgen kommt und der Morgenstern wird dort sein. Das zieht, das macht Mut. Und wenn Sie, für Sie manchmal die Straße gesperrt zu sein scheint, fassen Sie heute Morgen Mut, weil kann er jede Bindung sprengen. Jesus ist Veränderung. Jesus ist Hoffnung. Jesus ist Zukunft. Schauen wir auf ihn. Mit diesem Gedanken möchte ich zum Schluss kommen. Jetzt möchte ich noch mit uns beten. Wir neigen das Haupt dazu. O Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du bist sein Vater gewesen und durch ihn wirst du unser Vater. Und durch ihn haben wir Zugang zu dir und durch ihn bist du ein Retter geworden. Und das Gericht ist schon vorbei. Ich bitte dich, Herr, wenn hier Menschen sind, die dich nur noch als Richter vor Augen haben müssen, weil die Schuld noch nicht weggenommen ist. Lass sie heute zu dir laufen und bei dir die Vergebung abholen, die du ihnen geben willst. Und dann sehen, wie der Richter zum Retter wird. Amen.